Wieso Manjana, Manjana? Morgen ist auch noch ein Tag. Also wir können auch die Arbeit auch noch auf morgen verlegen. So.
Ja, finde ich gut.
Und man muss hier auch zwangsläufig lernen, gerade wir Deutschen, gelassener zu werden, sich nicht immer auf jedes Timing einzuschießen und einfach flexibel zu sein. Und ich glaube, das war auch so mein wichtigstes Learning, nachdem man halt ein Unternehmen in Deutschland geführt hat, dass nicht immer gleich die Welt untergeht und dass, wie Sie sagen, auch morgen noch ein Tag ist. Ja. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Grundaspekt einfach der Kultur.
So, jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Und falls du heute zum ersten Mal dabei bist, hallo, mein Name ist Kira, schön, dass du da bist. In dieser Folge spreche ich mit Nina Schwichtenberg, die vor 2 Jahren von München nach Bali gezogen ist. Wir reden über das Leben auf Bali, wir sprechen über ihren neuen Alltag, aber auch über Bali als Reiseland. Denn Nina hat ihren eigenen Bali Travel Guide herausgebracht und ist darum auch absolute Bali-Reiseexpertin. Und on top und rückblickend ist das auch mein persönliches Highlight an unserem Gespräch, glaube ich, dass wir uns alle ein bisschen was von Ninas Mut und ihrer Entscheidungsfreudigkeit abgucken können. In dieser Folge steckt nämlich auch richtig viel einfach mal machen, einfach mal anpacken, nicht alles vorab zerdenken drin. Sich trauen, das eigene Leben auch nochmal ganz neu zu denken. Ja, heute geht's für uns nach Indonesien, konkret auf die Insel Bali. Denn hier lebt Nina Schwichtenberg und vor wenigen Jahren, da sah Ninas Leben noch um 180 Grad anders aus. Denn sie lebt in München und ist eine von Deutschlands erfolgreichsten Mode-Influencerinnen und sogar Modeunternehmerinnen. Mit eigenem Modelabel, mit eigenem Store in der Münchner Innenstadt. Und von außen betrachtet könnte ihr Leben nicht erfolgreicher laufen. Doch dann der Hardcut. Von heute auf morgen lässt sie dieses Leben nämlich hinter sich. Das Unternehmen, den Store, die Wohnung, verkauft all ihren Besitz und zieht zusammen mit ihrem Partner und ihrem Hund nach Bali. Wieso sie sich dazu entschieden hat, das finde ich jetzt persönlich heraus. Liebe Nina, ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Schön mit dir, trotz aller Distanz, trotz der vielen Zeitzonen zwischen uns, jetzt hier persönlich bzw. per Videocall zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr und ich freue mich ganz toll vor allen Dingen, dass wir nach so vielen Jahren auf diesem Weg irgendwie wieder zusammengefunden haben und jetzt einfach mal ein bisschen quatschen und vielen lieben Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Ja, sehr, sehr gerne. Und es ist so verrückt, wir waren ja beide Praktikantinnen, als wir uns kennengelernt haben. Darf ich verraten, wo?
Ja.
In der ProSieben-Redaktion von TAF in München.
Wir waren jung und brauchten das Geld.
Naja, ich glaube, wegen des Geldes haben wir das nicht gemacht.
Nein, wir waren jung und wollten die Erfahrung sammeln.
Ja, die Erfahrung. Und es war ja auch wirklich eine schöne Zeit. Wir hatten viel Spaß dort. Jedenfalls, da haben wir uns kennengelernt, treffen uns jetzt nach vielen, vielen Jahren hier vor dem Podcast-Mikro wieder. Übrigens, kleiner Funfact, das ist das früheste Podcast-Interview hier mit dir, was ich je geführt habe. Wir haben uns ja nach deutscher Zeit um 8 Uhr morgens verabredet. Sag mal ganz schnell, wie spät ist es bei euch auf Bali?
Ja, bei mir ist es schon 15 Uhr. Wir sind ja 7 Stunden voraus.
Okay, durch das Video konnte ich eben so einen kleinen Eindruck davon gewinnen, wo du gerade bist. Du bist gerade bei dir zu Hause, oder?
Genau, ich bin gerade bei uns im Haus. Wir sind Anfang des Jahres umgezogen, tatsächlich relativ kurzfristig und spontan. Und sind jetzt in einem neuen Haus. Unser altes Haus haben wir nach 1,5 Jahren verlassen müssen, weil das die Rainy Season hier nicht so gut überstanden hat.
Ah, okay.
Und jetzt mussten wir Anfang des Jahres innerhalb von 10 Tagen was Neues suchen, zwangsläufig.
Wahnsinn.
Und genau, jetzt sitze ich bei uns gerade im offenen Wohn-Ess-Bereich hier, schaue in meinen kleinen Minigarten mit Pool. Oh. Die Sonne kommt gerade ein bisschen durch und das ist mein Ort, wo ich gerade bin und es mir gut gehen lasse.
Bevor wir weiter über euer Leben auf Bali sprechen, lass uns doch gerne mal ein bisschen die Zeit zurückdrehen und auf euer Leben in Deutschland schauen. Ich habe ein bisschen das Netz durchstöbert und habe festgestellt, du hast in der Modebranche wirklich ganz oben mitgespielt. Also ich habe Dreharbeiten mit der Vogue gefunden, du hast lange Interviews in der Cosmopolitan, in der Gala, in der Brigitte gegeben. Du hattest sie alle, beziehungsweise sie wollten dich alle. Kannst du uns mal beschreiben, wie dein Leben zu deiner erfolgreichsten Zeit in Deutschland so aussah?
Ja, ich finde es immer so ein bisschen lustig, weil man natürlich immer davon erstmal gucken muss, was definiert man überhaupt als Erfolg, weil ich glaube, das ist natürlich für jeden auch immer so ein bisschen so ein individuelles Thema. Mhm. Und ja, wir haben halt von 2012 bis 2019 wirklich als reine Blogger und Influencer gearbeitet und da war die Branche gerade im Aufschwung, das war alles super aufregend, super unsicher natürlich auch irgendwie, weil das alles noch gar nicht irgendwie so in trockenen Tüchern war, wie die ganze Branche funktioniert und wir waren irgendwie so, ja, Teil dieser neuen Medienrevolution, was total schön war.
Ich stell mir das super spannend vor.
Ja, war es auch. Es war irgendwie ganz aufregend und ja, total beflügelnd und wir haben sehr viel auch von der Welt gesehen in der Zeit und waren 50% des Jahres unterwegs, haben mit den tollsten Kunden gearbeitet. Ich war viel im Premium- und Luxusbereich unterwegs. Also wir haben tolle Reisen mit Chloé gemacht, mit Dior. Wir waren viel mit Cartier unterwegs. Also wirklich die Creme de la Creme. Boah. Und ich, ja, Wahnsinn. Konnte mich da sehr, sehr glücklich schätzen und hatte da eine ganz tolle und privilegierte Zeit auch. Und ja, dann waren wir irgendwie 2019 schon 7 Jahre in dieser Branche und haben dann irgendwie gedacht, ah, wir bräuchten noch mal so ein zweites Standbein irgendwie, was außerhalb von der reinen Medienbubble oder Online-Bubble auch. Und haben dann gesagt, lass uns mal ein Modelabel gründen. Und das haben wir von...
Wahnsinn.
Ja, lass mal eben so ein Modelabel gründen, so easy peasy. Genau, nicht. Naja, das haben wir dann 2019 gelauncht, nachdem wir da 1 Jahr, 1,5 Jahre dran gearbeitet haben, im Background und ganz geheim. Und irgendwie hat sich dann unser komplettes Leben auch so ein bisschen verändert. Also von 50% Reisen dann auf einmal so auf 0% Reisen und von, ich sag mal, relativ freiem, selbstbestimmtem Arbeitsleben, nur mein Mann und ich, zu okay, wir bauen jetzt ein Label auf, wir mieten jetzt ein Büro an, wir gehen Verpflichtungen ein, wir stellen Mitarbeiter an, wir investieren in Produkte, wir arbeiten mit Produzenten zusammen, wir brauchen einen Online-Shop. Wir haben irgendwie so eine 180-Grad-Kehrtwende gehabt dann so 2019, 2020 und es war auch alles dann irgendwie ganz aufregend. Aber ja, wir haben halt wirklich eine komplette Arbeitsveränderung auch gehabt und so oder ja, so war...
Das klingt auch nach richtig viel Verantwortung so, ne? Wenn ja, man irgendwie Personal hat, das stelle ich mir so vor.
Und ich dachte auch immer, das wäre irgendwie so meine Erfüllung, so irgendwie Girlboss und das war auch irgendwie so das, was einem auch so vorgelebt wurde, so das ist cool und das ist erstrebenswert und ich dachte auch, ich bin irgendwie so der Typ dafür. Mhm. Naja, Ende vom Lied war, wir haben immer viel gearbeitet und es war, wir haben immer 7 Tage die Woche gearbeitet, immer 10 bis 12 Stunden.
Wahnsinn.
Und das macht man auch gerne, wenn das so deine Passion ist. Und es war immer okay. Und dann irgendwann hat es bei mir halt angefangen umzuschwenken, weil es halt immer mehr wurde und ja auch der Verantwortungskosmos einfach immer größer wurde. Und ich irgendwann gemerkt habe so, okay, ich bin gar nicht mehr ich bin gar nicht mehr frei, mir geht die Kreativität flöten, ich funktioniere einfach nur noch, ich bin wie so ein Roboter, der einfach nur noch abarbeitet und ich war innerlich dann irgendwann leer und habe auch nichts mehr gefühlt, also auch so Erfolge.
Oh, Wahnsinn.
Ja, eigentlich total traurig, auch so Erfolge sind einfach nur so an mir vorbeigezogen, man hat innerlich so einen Haken dran gemacht, die waren dann irgendwie auch nach 2 Jahren schon bei der KDW Group im Oberpollinger gelistet, bei Breuninger, da arbeiten andere Labels.
Das sind
Labels,
ja wirklich so die obersten Adressen, ne?
Ja, da arbeiten andere Labels 10 Jahre drauf hin und wir hatten das dann irgendwie relativ schnell, natürlich auch, muss man sagen, durch meine Influencer-Reichweite als Goodie on top dann wahrscheinlich schneller auch irgendwie ermöglicht bekommen. Aber es waren so große Ziele, die dann aber irgendwie innerlich nicht so viel mit mir gemacht haben, außer mir noch mehr Stress und noch mehr Druck irgendwie aufzuladen.
Mhm.
Und ja, haben dann irgendwie so gemerkt, dass dieses höher, schneller, weiter irgendwie nicht das ist, was uns glücklich macht. Und dann haben wir 2022 entschieden, die Reißleine zu ziehen und auf diesen ganzen vermeintlichen großen Erfolg, ja, zu verzichten in dem Sinne und wieder zu uns zurück als Menschen zu kehren und unsere innere Zufriedenheit und unseren eigentlich persönlichen Erfolg wieder nach vorne zu stellen und sind dann 23 nach Bali ausgewandert.
Wahnsinn, ich stelle mir das auch so gefährlich vor, wenn man dann so erfolgreich ist, dann gibt es ja von außen betrachtet so wenig Grund, damit aufzuhören, weil alles, was man macht, funktioniert ja irgendwie und dann aber auf sich selber zu hören und diese Bremse zu ziehen, das finde ich total mutig, aber auch, ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor. Und aber erinnerst du dich noch so an diesen einen Moment, wo ihr dann beide gesagt habt, okay, das war's, wir lassen das jetzt hinter uns. Also gab es diesen einen Moment oder war das auch eher ein Gedanke, der größer wurde?
Nee, es war ein Moment und der war auf Bali.
Ach echt? Okay, da wart ihr gerade im Urlaub, oder?
Ja, genau, wir waren 2022, ich glaube so im September für 2 Wochen hier in unserem Jahresurlaub und haben damalige Bekannte von uns getroffen, die vor 2 Jahren damals dann auch hierher ausgewandert waren zu Corona und haben uns auch viel mit denen dann getroffen und haben gesehen, wie glücklich und erfüllt die sind und wie zufrieden und dass die hier total aufgeblüht sind und ich war so positiv neidisch das erste Mal in meinem Leben und dachte so, boah, ich will das auch und ich bin gar kein neidischer Mensch, weil ich immer denke, ich habe mein Leben selber in der Hand und wenn mich was stört oder ich was möchte, muss ich dafür arbeiten. Und das war so ein Moment, der hat mich selber komplett verunsichert, warum ich so das erste Mal diesen Neidfaktor, zwar auf eine positive Art, aber trotzdem diesen Neid gespürt habe. Und Patrick, also mein Mann und ich, wir saßen dann in der zweiten Urlaubswoche in unserem Airbnb draußen am Pool und haben dann darüber geredet, wie glücklich die sind und haben dann überlegt, was uns eigentlich in Deutschland hält. Und dann war es halt ja nur die Firma. Und dann stand halt diese Idee im Raum so, okay, lass uns doch einfach alles beenden, alles schließen, alles runterfahren und hierher auswandern und auf dem weißen Blatt Papier anfangen.
Wahnsinn.
Aber so sind wir tatsächlich. Wir sind so, okay, wenn wir von einer Idee irgendwie begeistert sind oder so, dann machen wir auch Nägel mit Köpfen. Also wir sind tatsächlich, das ist jetzt gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, großkotzig oder so anhören, aber wir sind Macher. Also wir sind keine
Super.
Schnacker, wir
sind Macher. Das ist euer Erfolgsrezept, ja.
Ja, ich glaube auch nur so werden wir persönlich glücklich, weil wir halt Dinge einfach anpacken, egal ob sie uns irgendwie beflügeln oder auch behindern. Und ja, dann sind wir nach Hause geflogen, waren einen Tag wieder im Büro, waren wieder in diesem ganzen Wuselstress und sind abends nach Hause gekommen und haben gesagt, okay, wir machen das. Und nächsten Tag habe ich angefangen, unsere privaten Möbel bei eBay Kleinanzeigen
einzustellen. Ja, du bist eine Macherin, Wahnsinn. Ach, krass. Also ich stelle mir das aber auch sehr empowernd vor, so diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, auch wenn wahrscheinlich die ganze Welt sagt, was macht ihr da? Es trotzdem zu machen, das stelle ich mir sehr stärkend vor.
Ja.
Ich nehme da auf jeden Fall auch was für mich mit, weil ich manchmal dazu neige, Dinge so zu zerdenken, aber es einfach mal zu machen.
Einfach mal machen, ja. Könnte geil werden.
Super. So, und bevor wir uns Ninas neues balinesisches Leben etwas genauer anschauen, kommt jetzt noch ein kurzer Infoteil, den habe ich gestern Abend schon vorproduziert, damit wir Bali-technisch alle auf dem gleichen Stand sind. Als Insel gehört Bali zum Land Indonesien, das wiederum liegt in Südostasien. Und Indonesien besteht insgesamt aus über 17.000 Inseln und ist damit auch der größte Inselstaat der Welt. Die indonesischen Inseln, die liegen alle in der Nähe des Äquators und wirken fast so ein bisschen wie eine Brücke zwischen Asien und Australien. Und man muss dazu sagen, jährlich kommen auch sehr, sehr viele Menschen aus Australien nach Bali. Deswegen sagt man so scherzeshalber auch, Bali sei das Malle von Australien. Und ich habe gerade noch mal die Größe nachgeschaut. Tatsächlich sind Mallorca und Bali annähernd gleich groß. Also Bali ist noch mal einen Tacken größer, aber so zur groben flächentechnischen Einordnung kann man sich das sehr ähnlich groß vorstellen. Die Hauptstadt ist übrigens Denpasar. Und wenn ihr mal nach Bali reist, dann werdet ihr mit dem Flugzeug auch genau dort ankommen. Also das Erste, was ihr von Bali sehen werdet, ist diese Hauptstadt Denpasar. Als Insel, muss man sagen, hebt sich Bali jetzt schon deutlich von den anderen indonesischen Inseln ab. Denn ein Großteil der Menschen hier ist hinduistisch, während die anderen Inseln überwiegend muslimisch geprägt sind. Außerdem ist Bali eine vulkanische Insel. Sie liegt nämlich auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring. Das ist eine Zone, in der es sehr viel seismische bzw. vulkanische Aktivität gibt. Bali selbst hat 3 große Hauptvulkane, von denen 2 auch noch aktiv sind. Da kann man auch draufsteigen. Also das ist auch ein großes touristisches Happening, diese Vulkane. Könnt ihr ja mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, falls Bali auch auf eurer Reiseliste steht. Ja, und das war's soweit. Wir machen jetzt mit unserem Interview weiter. Welcome back. Bevor wir jetzt gleich über euren balinesischen Alltag sprechen, bring uns Bali doch gerne mal so mit allen Sinnen näher. Also wie riecht Bali für dich? Wie schmeckt es? Welche Farben verbindest du mit Bali? Wie empfindest du das balinesische Lebensgefühl?
Also, wenn ich jetzt an das romantische Bali denke, dann denke ich an Räucherstäbchengeruch, an Saté-Spieße, die an der Straße in den Warungs gegrillt werden. Bali ist für mich farblich immer noch grün, auch wenn hier natürlich extrem viel gebaut wird, gibt es immer noch einfach, Gott sei Dank, sehr viele grüne Eindrücke, die man hier sammeln kann. Und allgemein, und das ist auch der Grund, warum wir hierher gezogen sind, ist Bali für mich vom Lebensgefühl einfach Freiheit und Leichtigkeit. Und das ist halt das, was wir für unser Leben wollten, als wir hierher gezogen sind. Und das war eben auch das Lebensgefühl, was der Ausschlag war, warum es dann am Ende Bali geworden ist für uns.
Okay.
So, und wenn ich jetzt den unromantischen Aspekt von den Sinnen kurz beschreiben sollte, dann ist es halt schon, dass halt auch viel Traffic und Abgase dir ins Gesicht pusten, dass halt schon auch Müll am Straßenrand liegt, der halt auch schon mal eklig riechen kann und dass halt auch ab und zu man aufpassen muss, dass man nicht in Hundekacke tritt.
Okay.
Aber, ja, weil man muss ja sagen, das war für mich auch so ein Aha-Moment als Hundebesitzer in Deutschland, alles immer akkurat aufgesammelt, jedes kleinste Häufchen, damit auch ja keiner einen anmeckert und weil es
ja auch richtig
ist. Und wehe,
du machst das nicht, ich wollte gerade sagen.
Genau, es ist ja auch richtig, haben wir auch immer vorbildlich gemacht, aber hier sammelt halt keiner die Hundehaufen auf, weil es natürlich mit dieser ganzen Müllthematik schlimmer wäre, eine Plastiktüte rauszuholen und den Haufen einzusammeln, anstatt den Hundehaufen einfach organisch weggehen zu lassen.
Verrückt.
Das war für mich so ein Aha-Moment, den ich hatte.
Ja, wenn man so drüber nachdenkt, macht es auch ein bisschen Sinn, aber kurzfristig auch etwas geruchsbelästigend.
Ja, genau. Und halt so am Strand musst du halt immer ein bisschen genauer hingucken, wo du hintrittst. Aber mein Gott, ja.
Ja, also so da kann man mitleben. Und wie würdest du sagen, hat Bali euch empfangen? Wahrscheinlich seid ihr ja auch mit dieser eher romantischen Brille dorthin gefahren oder dorthin gezogen. War es dann auch so oder kam dann auch relativ schnell die Ernüchterung? Wie war so der Start für euch auf Bali?
Oh, unser Start war echt super entspannt. Also gefühlt hat uns Bali mit offenen Armen empfangen. Wir sind ja 2015, also vor 10 Jahren, auch das erste Mal hierher gefahren, zusammen in den Urlaub. Mein Mann hat 2013 sein Auslandssemester für 6 Monate auf Bali gemacht.
Ach,
und wir hatten
okay.
daher auch schon immer eine Connection irgendwie zu der Insel, waren aber nie länger als 2 Wochen im Urlaub hier. Also es gibt ja Leute, die ziehen dann irgendwann hierher, nachdem sie schon mal 3-4 Monate am Stück hier gewohnt hatten. Das hatten wir alles nicht gemacht. Wir waren also wirklich so naiv, so goodbye Deutschland-mäßig, so ja, 2 Wochen Urlaub gemacht, los geht's. Ist
bestimmt. Habt ihr mal überlegt, da mitzumachen?
Wir hatten tatsächlich die Anfrage.
Nein!
Aber sie haben das dann, glaube ich, logistisch und finanziell von Senderseite nicht umgesetzt bekommen. Aber wir, sonst hätten wir mitgemacht, weil ich es ganz lustig fand, aus Perspektive von dem Dritten das Ganze mal zu dokumentieren. Aber ja.
Ja.
Nein, aber ansonsten hatten wir echt einen smoothen Start, muss ich sagen. Wir hatten ja auch alles verkauft, wir sind hier nur mit 4 Koffern angekommen. Wir hatten uns auch vorher um nichts gekümmert, weil es macht auch keinen Sinn, auf die Distanz irgendwas anzumieten, wenn du es nicht angeguckt hast. Und sowieso sind es halt hier alles sehr kurzlebig, auch die Häuser sind dann inseriert, dann sind sie, weiß ich nicht, in der nächsten Woche schon vermietet. Von daher sind wir hier wirklich einfach komplett blank auch hergekommen. Und haben das einfach alles auf uns.
Das ist mutig.
Ja, haben einfach gedacht, go with the flow. Das war sowieso so unser Motto. Einfach mal treiben lassen und weiß ich nicht, das Schicksal wird es schon richten. Ja, nö, von daher war das eigentlich relativ easy. Wir wollten ursprünglich bauen, also uns ein eigenes Haus bauen oder bauen lassen. Und sind dann auch relativ schnell auf Landsuche gegangen, haben dann die ersten 3 Monate wirklich sehr akribisch und euphorisch 45 verschiedene Länder angeguckt, in der Hoffnung, das eine Land zu finden. Ja, das war so unsere Tagesbeschäftigung irgendwie, weil, keine Ahnung, wir waren so, okay, was können wir machen? Lass mal Land angucken, haben irgendwie 1000 verschiedene.
Ja, warum nicht?
Sachen auch dann irgendwie kennengelernt, mit Locals irgendwie dann hin und her geschrieben und so. Und es war so unsere Beschäftigung. Und dann haben wir nach 3 Monaten auch tatsächlich ein Land gefunden, haben das dann auch geleased für 30 Jahre.
Ah, okay.
Und wollten dann bauen. Und ja,
und, dann, und nach 30 Jahren hättet ihr das dann wieder abgeben müssen?
Ja,
oder?
Das ist ein relativ gängiges Konzept. Ich glaube, viele Deutsche verstehen dieses Konzept immer nicht. Es ist eigentlich sowas wie Pacht.
Okay.
Du kannst hier zwar auch Land kaufen, wenn du eine Firma hast, laut meinem aktuellen Wissensstand. Das ist auch immer so, jeder erzählt was anderes. Mhm. Aber die meisten leasen tatsächlich, weil das eben so ein bisschen so eine Grauzonen-Thematik mit dem wirklichen okay. Kaufen ist. Deswegen pachten / leasen die Leute hier. Das gängigste ist so 25 bis 40 Jahre, je nachdem, wie lange der Local, der das Land halt innehat, dazu bereit ist. Ja, und wir hätten das Land quasi für 30 Jahre geleast. Ich meine, dann wäre ich Mitte 60 gewesen. Also die Chance, dass ich mit Mitte 60 noch eh auf Bali gelebt hätte, wäre so gegen null gegangen.
Okay.
Und dann dachte ich mir so, wir brauchen auch kein Land für immer. Generell ist das so ein Konzept, dass wir sowieso nicht so leben und auch nicht so befürworten. So dieses, ich muss immer für alles immer für immer besitzen. So. Mhm. Das Leben ist viel entspannter, wenn man nicht so viel besitzt und auch eine gewisse Flexibilität einfach dann auch im Leben hat. Aber dieses Hausprojekt wird jetzt nicht stattfinden, weil es einfach ehrlicherweise auch zu teuer geworden ist, unser Haus. Und
ja.
Weil wir auch sehr viele, ja, Erfahrungswerte durch Freunde oder auch durch eigene Hauserfahrung. Ich sagte ja schon, unser Haus hat die Rainy Season hier nicht überlebt, was wir gemietet hatten.
Hm.
Die Leute bauen hier einfach anders.
Ja.
Das war uns das Geld am Ende des Tages einfach nicht wert für die Qualität, die man hier einfach auch der Expertise geschuldet dann am Ende bekommt. Und deswegen ja, haben wir diesen Plan geschmiedet und haben ihn dann auch wieder.
Ja, aber ist doch super, das vorher dann auch so für sich zu verstehen und nicht mittendrin abbrechen zu müssen. Also ist doch total
gut,
dass ihr es vorher gecheckt habt.
Ja, total. Man muss Pläne auch mal gehen lassen können. Also ist ja keine Schande, um
Gottes Willen. Ich lerne hier heute ganz viele Lebensweisheiten. Das finde ich richtig gut. Und das meine ich ernst. Also ich finde das wirklich inspirierend, zu sehen, dass du so
das
lebst.
Das freut mich.
Und ihr seid ja dann letztendlich, wenn ich richtig informiert bin, in der Region Canggu gelandet.
Ja, erweitertes Canggu.
Okay, was macht diesen Ort so besonders? Also ich war da selbst auch schon und hatte den Eindruck, es unterscheidet sich doch sehr vom restlichen Bali. Wie erlebst du das oder wie würdest du diese Welt beschreiben?
Also Canggu ist natürlich so, ich sag mal, der Touri-Hotspot schlechthin. Das rührt zum einen daher, dass es an der Küste ist. Das heißt, du hast hier Strand, du kannst surfen gehen. Du hast auf der anderen Seite aber eine wahnsinnig ausgeprägte Restaurant- und Kaffeekultur. Das heißt, du kannst hier einen sehr paradiesischen, trotzdem westlichen angehauchten Lebensstil führen. Was es sehr komfortabel macht und sehr, ja, lebenswert einfach. Und ich glaube, das ist das, was die Leute an Canggu einfach zu schätzen wissen. Du hast einfach einen Lifestyle. Und viele Leute sind dann aber, wenn sie hier nach Canggu kommen, erstmal komplett reizüberflutet, weil es halt einfach sehr viel ist.
Ja, ich glaube, so ging's mir auch.
Das ist total normal. Deswegen sage ich auch immer, also Canggu maximal 4-5 Tage und dann raus. Dann woanders hin. Dann seh zu, dass du Land gewinnst. Seh zu, dass du wirklich das echte Bali auch nochmal erlebst,
krass.
Weil Canggu ist halt wirklich schon einzigartig anders in dem Sinne. Und wir wohnen eben ein bisschen außerhalb von Canggu. Wir wohnen in Sese. Das ist ja so vom wirklich Zentrum Canggu so 10 Minuten, 12 Minuten mit dem Roller entfernt. Und wir haben uns halt bewusst auch für die Region entschieden, weil die ist noch sehr ruhig. Hier ist nicht so viel los. Es ist weniger Tourismus. Es gibt trotzdem ein paar süße kleine Cafés. Es gibt auch einen Strand, wo wir mit den Hunden hingehen können. Und trotzdem sind wir in 10 Minuten mit dem Roller überall da, wo halt irgendwie das Leben pulsiert, wo unsere Sportzentren sind, wo Massagestudios sind, wo die gängigsten Restaurants sind, wo du auch mal Party machen gehen kannst.
10 Minuten, das klingt perfekt. Also ihr habt euren Rückzugsort und trotzdem irgendwie das Leben um euch herum.
Genau. Das Beste aus beiden Welten so ungefähr. Ja.
Toll. Und lass uns doch gerne auch nochmal auf die balinesische Kultur blicken. Wie empfindet ihr das oder wie erlebt ihr das? Was ist im Alltag so ganz anders, als es das vielleicht in Deutschland ist? Hast du ein paar Beispiele?
Also generell sind die Balinesen sehr eng mit ihrer Religion natürlich connected. Also
okay.
Die sind ja Hinduisten und das leben und lieben die wirklich par excellence. Das ist natürlich auf der einen Seite, dass es halt für uns als Expats dann so Momente gab, wo man denkt, so, ah, okay, der Pool Guy oder die Reinigungskraft kommt dann plötzlich heute nicht, weil wieder eine Zeremonie ansteht. So, das sind dann okay. das sind dann so Aha-Momente, wo man dann denkt so, ah, okay, krass. So eng verwurzelt ist die Religion und der Glaube dann halt. Aber das sind einfach Dinge, die muss man dann lernen und die muss man dann einfach in seine Planung, in seinen Alltag mit integrieren. Und hier basiert ja auch von den Balinesen alles auf Karma. Das heißt, sie glauben halt, das, was sie geben, das kriegen sie zurück. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken und das finde ich irgendwie sehr inspirierend. Und ja, es gibt gefühlt jeden Tag irgendwelche Zeremonien. Also teilweise gibt es dörfliche Zeremonien, dann gibt es familiäre Zeremonien, dann gibt es teilweise ganze Ortschaftszeremonien. Also jeden Tag findet hier irgendwas statt. Man hat teilweise gar keinen Überblick mehr, was eigentlich gerade zelebriert wird. Aber es war ganz süß. Vor ein paar Tagen waren die ganzen Autos und Roller mit so Schmuck verziert, weil vor ein paar Tagen wurden die ganzen Fahrzeuge gesegnet.
Ach was.
Und ja, das ist total niedlich. Ich glaube, das machen die einmal im Jahr, weil sie quasi dann alle Verkehrsmittel segnen, damit quasi sicher gefahren wird und damit halt nichts passiert.
Das ist schön.
Ja, sowas gibt es dann eben auch. Und ja, also gefühlt jeden zweiten Tag, wenn wir hier bei uns an den Strand runterfahren, sind da irgendwelche Zeremonien und dann kommen sie mit ihren ganzen vorbereiteten Schälchen und Gaben und dann legen sie auch eine Zigarette da rein oder so kleines Kleingeld. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, das ist halt der leider nicht so schöne Nebeneffekt, das hinterlässt halt auch immer sehr viel Müll am Strand.
Okay.
Wo sich dann leider nicht so viele Leute für zuständig fühlen. Das ist halt so ein bisschen die andere Seite der Medaille.
Okay, verstehe. Und sage mal, wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland bist oder irgendwo anders in einem anderen Land als Indonesien, hast du das Gefühl, du bist auch schon so ein bisschen balinesisch geworden? Also hast du Eigenschaften von der balinesischen Kultur schon angenommen?
Wenn ich mir was angenommen habe, was ich hoffe, dann ist es, glaube ich, eher so diese Gelassenheit. Also generell weniger vom Glauben, sondern eher so der Kultur. Mhm. Die Balinesen sind ja ein sehr entspanntes Volk, ein sehr relaxedes Volk. Die lassen sich nicht stressen. Die sind so ein bisschen so wie so Manjana. Morgen ist auch noch ein Tag. Also wir können auch die Arbeit auch noch auf morgen verlegen. So.
Ja, finde ich gut.
Das kann natürlich, wenn du halt eine Dienstleistung in Anspruch nimmst, kann das natürlich in manchen Situationen so ein bisschen so sein. Aber alles in allem finde ich, diesen Gedanken, das Leben ein bisschen entschleunigt zu sehen, finde ich das sehr, sehr erstrebenswert und sehr, sehr inspirierend. Und man muss hier auch zwangsläufig lernen, gerade wir Deutschen, gelassener zu werden, sich nicht immer auf jedes Timing einzuschießen und einfach flexibel zu sein. Und ich glaube, das war auch so mein wichtigstes Learning, nachdem man halt ein Unternehmen in Deutschland geführt hat, dass nicht immer gleich die Welt untergeht und dass, wie Sie sagen, auch morgen noch ein Tag ist. Und das werde ich auf jeden Fall hoffentlich auch mitnehmen, wenn wir die Insel wieder verlassen, weil das finde ich einen sehr, sehr schönen Grundaspekt einfach der Kultur.
Ja, total. So ein Mittelweg ist es vielleicht auch am Ende, ne? Also ich kenne das teilweise auch, dass wenn ich in gerade südostasiatischen Ländern bin, dass ich mich da manchmal sehr deutsch fühle und so merke irgendwie, Moment, wir waren doch schon vor 5 Minuten verabredet oder
das
kommt dann irgendwie schon so durch, aber das auch mal in Frage zu stellen, ist ja eigentlich auch ganz gesund.
Ja, aber was ich auch sagen muss, und das liebe ich halt hier dran, das hat jetzt nicht so unbedingt kulturellen Charakter, sondern eher so organisatorischen, aber es läuft hier auch alles über WhatsApp. Also ist ja so ein Jackpot, ich liebe das und alles wird über WhatsApp organisiert, also keine Ahnung. Der FedEx-Fahrer schreibt mir auf WhatsApp, hey, ich bin da, kannst du kurz rauskommen? Ich so, nee, du stehst vorm falschen Haus, kannst du bitte noch eine Straße weiterfahren? Also ich buche unseren Hundefriseur, buche ich über WhatsApp. Ich, keine Ahnung, wenn ich mit irgendwelchen Landagents geschrieben habe, alles läuft über WhatsApp. Die Wäsche wird über WhatsApp abgeholt. Weil mit Datenschutz ist das hier, nimmt das halt auch alles wieder hier nicht so korrekt. So, da sind die hier alle super entspannt.
Naja, gut, bei der Wäsche ist, oder Hundefriseur, das ist ja auch.
Ja, aber mach das mal in Deutschland. Also da kriegst du wahrscheinlich von irgendeinem wieder irgendwie einen auf den Kopf, weil das geht ja nicht. Und das lieb ich halt hier so ein bisschen, auch dieses Unbedarfte, dieses so, okay, wir verkopfen nicht alles, wir machen einfach mal so, wie es wirklich auch logistisch irgendwie am einfachsten und unkompliziertesten ist. Und ja, das schätze ich sehr hier.
Kann ich total verstehen. Wie sieht das mit einer Community aus? Habt ihr eher so bei den Locals Anschluss gefunden oder gibt es vielleicht auch auf Bali eine etwas größere ausgewanderten Community? Wie war das bei euch?
Also bevor wir hierher gekommen sind, waren wir so, okay, wir hoffen irgendwie, dass wir wirklich auch so einen internationalen Freundeskreis aufbauen. Ja, die Realität sieht leider so aus, die Deutschen sind überall.
Oh nein!
Und irgendwie, wir haben es halt gar nicht drauf angelegt, aber es ist natürlich einfach so, Sprache verbindet halt auch einfach.
Total,
und du kommst
klar.
Halt natürlich mit Deutschen viel schneller und auch auf einer anderen Ebene ins Gespräch als jetzt.
Man fühlt halt
nicht.
Auch häufig ähnlich, ne? Man ja, ist gleich sozialisiert, ja. Das macht was mit einem.
Und du sprichst halt auch nirgendwo in einer anderen Sprache so selbstbewusst und so selbstverständlich wie in deiner Muttersprache. Aber man muss sagen, die Deutschen hier sind halt schon, würde ich behaupten, andere Deutsche als in Deutschland.
Okay.
Weil das Essentielle, was dich hier mit den Deutschen verbindet, ist halt, dass ihr schon die Gemeinsamkeit habt, hierher gegangen zu sein.
Okay, verstehe.
Und das verbindet halt irgendwie auf so einem Level, weil das natürlich voraussetzt, dass du ein gewisses Mindset auch einfach hast und
Risikobereitschaft vielleicht auch.
Lebensgestaltung. Ja, Risiko, Lebensgestaltung. Und das ist tatsächlich anders gelaufen, als wir das ursprünglich gedacht hatten. Ja, aber wir haben auch teilweise auch internationale Freunde aus Belgien, aus Polen, aus der Slowakei. Also es ist hier landen ja auch alle möglichen Menschen aus unterschiedlichsten Regionen und Kulturen. Es gibt super viele verschiedene Communities. Also es gibt auch super viele Franzosen hier. Es gibt super viele Australier natürlich hier, weil Bali ist ja für die Australier der Ballermann der Deutschen. So. Also der Ballermann der Australier, aber das, was der Ballermann halt auf Mallorca für die Deutschen ist. Aber generell sind die Leute hier sehr offen. Ich kriege auch immer mal wieder die Frage, ob man auch nach Bali alleine, auch speziell als Frau reisen kann, ob das sicher ist und ob man irgendwie auch schnell Anschluss findet. Definitiv. Also Bali ist sehr sicher und es ist so einfach, hier Leute kennenzulernen, weil die Leute offen sind, die Leute sind interessiert. Dadurch, dass hier viele eben auch alleine hinreisen, so sind sie selber auf der Suche irgendwie nach Kontakten und das macht es halt sehr, sehr einfach, hier auch neue Sozialkontakte dann auch zu finden, was sehr, sehr schön ist, finde ich.
Schön. Und sag mal, hast du das Gefühl, das Image, was Bali so im Ausland hat, das ist auch korrekt oder ist das vielleicht teilweise ein bisschen klischeebehaftet? Was glaubst du, wie sehen Leute Bali von außen und wo ist der größte Unterschied zur Realität?
Ich weiß gar nicht, wie ist denn das aktuelle Bild von Bali, wenn ich jetzt mit einem Deutschen spreche in Deutschland?
Gute Frage. Ich war ja auch schon mal da, deswegen habe ich vielleicht noch mal einen anderen Blick als jemand, der noch nicht da war. Aber man verbindet es schon so ein bisschen mit so einem ganz freien, fast schon Hippie-Leben. Alles ist easygoing, auch so ein typisches Aussteigerland. Da scheint immer die Sonne, das ist irgendwie entspannt. So.
Ja, das kann ich, das würde ich schon unterschreiben. Also alles in allem würde ich sagen, das passt, das Bild. Ich weiß aber aus Erfahrungsberichten von anderen, dass entweder man liebt Bali oder man hasst Bali. Und ich glaube, wenn man es hasst, dann hat man nicht den richtigen Urlaub gemacht.
Okay.
Man kann auch auf Bali eine, ich sag mal, vielleicht nicht ideale Urlaubszeit haben, wenn man sich für die falschen Dinge entscheidet. Mhm. Und wenn man auch zum Beispiel nur in Canggu bleibt. Ja. Also ich glaube, dann fährst du nach Hause und sagst so, boah, was war das denn? Also das war ja einfach nur zu viel von allem, laut und dreckig und überlaufen und sowieso. Und ich glaube, man ist selber dafür verantwortlich, dass man das Bild, was man vielleicht durch die Medien dieses Paradiesische von Bali hat, dass man das auch für sich selbst erlebbar macht mit den richtigen Urlaubsentscheidungen.
Okay, wir werden jetzt ganz zeitnah auch über das Thema Reisen sprechen. Ich habe noch eine letzte Frage zu eurem Leben auf Bali. Es ist ja aktuell Regenzeit. Mhm. Erstmal, wie oft und wie häufig regnet es und wie wirkt sich das auf euren Alltag aus? Also findet alles nach wie vor gewohnt statt oder ist das irgendwie alles so ein bisschen eher nach innen verlagert? Wie ist die Regenzeit auf Bali?
Also es ist unsere zweite Regenzeit auf Bali und die erste Regenzeit 2023, als wir hierher gekommen sind, war gefühlt nicht existent. Also es hat fast nicht geregnet. Also Regenzeit ist ja so bummelig von Oktober, November bis März, April. Dieses Jahr ist es das komplette Gegenteil. Es regnet aktuell immer noch, also es hat so im November angefangen und wir haben ja jetzt schon fast März, es regnet immer noch regelmäßig und es hat, glaube ich, auch so von Dezember bis Januar fast jeden Tag geregnet. Also auch wirklich nicht nur 5 Minuten, sondern wirklich auch mal 3 Tage durch.
Ach krass, okay.
Angeblich ist es aber auch die stärkste Regenzeit seit, weiß ich nicht, 40 oder 45 Jahren.
Okay.
Natürlich geht das Leben irgendwie weiter, muss es ja, aber natürlich ist halt schon eine gewisse Einschränkung von, keine Ahnung, jetzt natürlich meckern auf hohem Niveau, aber keine Ahnung, der Gojek-Fahrer, also der Lieferservice für Essen, kommt nicht, fährt nicht, liefert nicht. Dann die Gassi-Runde am Strand fällt natürlich aus, weil willst ja nicht bei strömendem Regen draußen rumlaufen. Die Straßen sind überflutet. Statt Roller fahren, surfst du dann gefühlt auf der Straße, weil natürlich irgendwie die ganzen Abflusssysteme so straßenmäßig jetzt hier auch nicht die allerbesten sind. Das heißt, es ist halt gefühlt so ein halber See auf der Straße.
Ja.
Und was halt für uns mit der größte Fail einfach war, ist einfach, dass die Häuser durch die nicht ideale Bauqualität einfach anfangen, undicht zu werden, zu liegen, die Wände werden feucht.
Zu schimmeln vielleicht auch langfristig, oder? Wenn das immer so feucht ist?
Ja, unser altes Haus hat angefangen zu schimmeln. Oh, das war auch der Grund, warum wir da ausgezogen sind. Das sind halt dann so die emotionalen Dämpfer, die du dann hast, wenn du halt dich nur drinnen aufhalten kannst und dein Haus quasi so, während du da drin sitzt, zerfällt. So.
Ja.
Das ist halt nicht so
Horror.
Cool. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen besser, aber es ist immer noch unbeständig. Es ist nicht mehr so extrem, aber es ist unbeständig, das Wetter leider immer noch. Aber ja, hoffentlich ist die Rainy Season demnächst vorbei. Aber wie gesagt, es kann auch nächstes Jahr wieder ganz anders aussehen. Also ich glaube, die Durchschnitts-Rainy Season ist wirklich human. Also da regnet es dann mal 5 bis 10 Minuten richtig stark und dann ist auch wieder vorbei, dass man hier auch schon Urlaub machen kann. Ich glaube, dieses Jahr war einfach wirklich extrem schlecht, leider.
Okay, ja. Ja, also ich selber als Touristin habe das immer sehr geschätzt, in der Regenzeit unterwegs zu sein, weil einfach viel weniger Tourismus da ist. Mir hat es ganz gut gefallen und vor allem, es ist grüner, ne? Weil irgendwie alles sprießt und gedeiht durch den vielen Regen.
Und es ist definitiv weniger los. Also nachdem Weihnachten und Silvester durch sind, so ab Januar, wird es dann auch wirklich deutlich weniger an Menschen und auch ein bisschen entspannter, weniger Verkehr. Normale Rainy Season kannst du hier einen super geilen Urlaub haben. Wenn du halt nicht an Ferienzeiten gebunden bist, ist das eigentlich die mit entspannteste Zeit, weil die Flüge sind auch, glaube ich, günstiger, die Unterkünfte sind günstiger, weil es halt so ein bisschen auch so einen Off-Season-Charakter einfach hat. Und für viele Selbstständige ist halt auch, glaube ich, auf der Januar einfach so ein toter Monat. Und viele kommen dann, glaube ich, auch für 3-4 Wochen einfach mal im Januar hierher, um quasi so ein bisschen dem deutschen oder auch dem europäischen Winter zu entfliehen. Und weil warm ist es
hier
immer.
Und dann trifft man auch ganz viele Deutsche.
Ja, dann trifft man auch ganz viele Deutsche, aber die trifft man überall, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Weil warm ist es hier immer. Also wir haben hier immer 30 Grad das ganze Jahr über.
Okay.
Das Einzige, was sich halt zur Rainy Season verändert, ist die Luftfeuchtigkeit. Also wir haben hier zur Rainy Season 100% Luftfeuchtigkeit. Also das
Dass es das überhaupt gibt, dass das nicht schon Regen ist, ne?
Also das macht auch nur begrenzt dann Spaß, wenn man sich den ganzen Tag draußen aufhalten muss, weil du trittst halt aus der Tür und zerläufst halt quasi schon.
Ja.
Aber
okay, aber ist, glaube ich, sehr gut für die Haut. So stelle ich es mir vor, dass man die ganze Zeit so einen leichten Film
Ja, du bist auf jeden Fall, also den Glow 24/7.
Super.
Ja.
Du hast einen eigenen Bali Travel Guide geschrieben. Den kann man online als E-Book kaufen. Fantastische Bilder, ich habe ihn gesehen. Also sehr ästhetisch, sehr schön aufbereitet.
Danke.
Kannst du uns einmal so ein bisschen erzählen, was uns in diesem Buch erwartet?
Ja, ich habe diesen Guide geschrieben, weil ich eben, wie gesagt, immer wieder Fragen auch bekommen habe von Followern in alle möglichen Richtungen. Welche Unterkünfte, welche Saison, keine Ahnung, wie muss ich mich impfen? Und dieser Guide, ich glaube mittlerweile hat der auch über 110 Seiten. Der ist wirklich eigentlich, ich sag immer, alles, was du wissen musst, um wirklich eine geile Bali-Reise machen zu können. Also ich spreche darüber, was sind die Vor- und Nachteile zu welcher Saison? Was kannst du in der Rainy Season machen? Was kannst du in der Dry Season machen? Was musst du bei den Unterkünften beachten? Welche Art von Unterkünften gibt es? Allgemeine Reisetipps. Dann ist der Hauptcharakter des Guides, sind die Hauptregionen Canggu, Ubud und die Bukit unten, also Uluwatu, weil das sind halt so die Top 3, sag ich mal, Destination auf Bali, die die Leute machen, wenn sie das erste Mal hierher kommen, so für 2-3 Wochen. Da liegt der Fokus drauf, da gibt es Restaurant-Tipps, da gibt es Shopping-Tipps, es gibt Spa-Tipps, es gibt besondere Unterkünfte, es gibt Hidden Gems, also Geheimtipps. Als jemand, der hier lebt, weiß ich natürlich auch, wo man sich halt aufhalten kann, wenn man vielleicht nicht so das klassische Touri-Programm, sondern vielleicht eher so ein bisschen was Besonderes und Authentisches möchte. Und jetzt habe ich im Januar ein neues Update geschrieben für ein Kinderkapitel, weil wir natürlich als Millennials jetzt auch in dem Alter sind, wo viele dann eben auch Kinder bekommen und dann auch immer wieder die Frage aufkam, ja, Bali-Reise mit Kind, was muss ich beachten, was kann ich tun, was sollte ich nicht tun? Nö, und dann habe ich irgendwann auch angefangen, natürlich abseits von jetzt Canggu, Ubud und Uluwatu auch die ganze Insel ein bisschen inhaltlich zu covern, also auch Orte mit aufzunehmen, die man besuchen sollte. Sollte, wenn man wirklich ein bisschen raus möchte, also ein bisschen was Authentisches sehen möchte und vielleicht auch mehr Natur, Wasserfälle, Reisfelder oder auch Surfspots. Also wie gesagt, das sind viele, viele Seiten mit meinem ganzen Know-how, was ich als Bali-Reise-Guide quasi empfehlen und ans Herz legen kann.
Ja, mir ist übrigens noch ein Bali-Klischee eingefallen. Es heißt ja auch immer, Bali sei so überlaufen, Stichwort Overtourism. Und in den Hotspot-Regionen mag das vielleicht auch stimmen, aber wir haben das damals so erlebt, dass sobald du mal rausfährst aus diesen Hotspot-Regionen, und da reichen zum Teil auch irgendwie schon 20 Minuten mit dem Roller, du nochmal so ein komplett anderes Bali erlebst.
Total.
Ganz ländlich, ganz dörflich, ganz traditionell. Und ich glaube, das ist etwas, was viele verkennen, wenn sie eben nur in diesen dicht besiedelten Regionen bleiben und dass daher dann zum Teil auch dieses, ja, Bali-Image kommt, dass dort alles so überlaufen sei.
Absolut, man muss natürlich sagen, der, ich sag mal, immer noch authentische, echte Bali-Vibe, der existiert noch zu 80% auf der Insel. Mhm. Also ich sag mal, Canggu ist nur ein winzig kleiner Ausschnitt der Insel, wenn man sich das auf der Karte mal anguckt. Es gibt noch so viel mehr auf Bali zu entdecken. Du kannst Yoga machen in Ubud, du kannst dieses Dschungelerlebnis haben, du kannst Whitewater Rafting machen, auch in Ubud. Das sind alles super geile Sachen, die du da erleben kannst. Du kannst einen Schmuckschmiedekurs machen. Du kannst einen Kochkurs machen mitten im Dschungel unter Palmen, wo du dein eigenes Gemüse aus dem Garten erntest. Du kannst Wasserfalltouren machen. Also du kannst so, so viel machen und das wirklich rund auf der ganzen Insel. Deswegen sage ich immer, macht nicht den Fehler und bucht euch wirklich nur Canggu und auch nicht nur Ubud und Uluwatu, sondern macht vielleicht auch nochmal ein Amet oder ein Sumbakima oder ein Balian, wo du halt auch wirklich dieses Aussteiger-Dschungel-Experience Thema einfach auch hast und das ist halt das echte Bali.
Ach, schön. Jetzt hast du mich gerade so richtig wieder reingebracht. und sag mal, Leute, die jetzt noch nie dort waren, wenn die ihren Koffer packen, was sind so 3 Gegenstände, die da auf jeden Fall rein müssen?
Auf jeden Fall Sonnencreme,
okay.
Weil die ist hier richtig teuer.
Ah, okay.
Ja, Sonnencreme ist hier richtig teuer, weil ich glaube, die Locals benutzen das nicht. Mhm. Und das ist halt so ein Touri-Ding. Und es ist natürlich auch was, was hier importiert wird. Und das schlägt dann halt preislich immer noch mal drauf. Also Sonnencreme so oder so, auch wegen natürlich dem Sonnenaspekt, weil die Sonne hier ist so krass. Also selbst wir nach anderthalb Jahren kriegen uns noch mit 50 ein.
Echt?
Okay. Ja, also ich meine, man muss dazu sagen, wir liegen jetzt natürlich auch nicht jeden Tag in der Sonne, weil wenn du hier lebst, du legst dich nicht jeden Tag raus. Also, das machst du,
wenn es regnet.
Ja, wenn es regnet, erst recht nicht, aber ne, ich bin ja jetzt nicht 365 Tage, dass ich mich draußen in die Sonne lege, ist auch nicht gut für die Haut.
Ja, ja, ja.
Dann aufgrund der Luftfeuchtigkeit auf jeden Fall luftige Kleidung, also Naturmaterialien, Baumwolle, Leine, irgendwas luftig Leichtes, am besten kein Polyester, weil du wirst zerfließen da drin.
Ist ja auch grundsätzlich ein ganz guter Tipp fürs Leben, ne?
Grundsätzlich vielleicht eher besser gute
kein
Materialien anstatt.
Wobei, du siehst ja mich hier im Video, ich glaube, ich trage gerade Polyester. Super.
Aber gut, du bist ja auch im deutschen Winter.
Ja.
Für kalte Temperaturen ist das dann auch okay. und ansonsten was auch keinen Platz im Koffer wegnimmt, Flexibilität. Ah. Also das sollte man auf jeden Fall mit
im
in
Kopf.
Seinen virtuellen beziehungsweise in seinem mentalen Bali-Koffer dabei haben. Weil ich finde, wenn man hierher kommt, sollte man einfach wirklich dieses Go with the Flow auch einfach ja. leben. Dieses sich treiben lassen, einfach das machen, worauf man Bock hat. Bali ist kein Ort für eine Pauschalurlaubsreise. Das funktioniert hier nicht. Das wäre auch so ein Tipp von mir, wenn man eine Bali-Reise plant. Buch nicht alles schon komplett im Voraus. Buch vielleicht die ersten zwei Unterkünfte und dann lass dich einfach treiben. Mhm. Guck, worauf du Bock hast. Es gibt so viele Unterkünfte. Du findest immer irgendwie irgendwas, ausgenommen jetzt zu Weihnachten und Silvester.
Okay.
Da kann es natürlich richtig, richtig teuer werden kurzfristig, weil einfach die Nachfrage so hoch ist. Aber ansonsten, wenn man auch einfach Bock hat, noch mal zwei Tage irgendwo länger zu bleiben, weil es einem so gut gefällt, dann mach das. So, bleib flexibel.
Ist ja grundsätzlich beim Reisen, ne? Würde ich glaube ich, fast überall
ja.
so empfehlen.
Ja, also wenn ein Ort für Flexibilität beim Reisen geschaffen ist, dann ist es definitiv Bali.
Okay,
das
ist nochmal gut
mit
zu betonen.
In den mentalen Koffer. Ja.
Und sag mal, gibt es so auch klassische Touristenfallen, auf die man reinfallen kann, wenn man jetzt zum ersten Mal da ist? Würde dir da was einfallen?
Touristenfallen, oh Gott. Ja,
also mir fällt einer ein auf Bali.
Okay, sag, bist du reingefallen?
Es gibt doch diese Reisfelder da, diese, wie heißen die denn?
Ja, Tegalalang.
Das sind so Reisfelder. Ja, genau, wo alle hinfahren. Und ich frage mich immer, diese ganze Insel besteht gefühlt aus einem einzigen Reisfeld. Wieso fährt man zu denen, wo man auch noch Eintritt bezahlen muss? Also das leuchtete mir nicht so richtig ein.
Ja, weil das sind Reisfelder, die haben extrem viele Etagen und gehen extrem hoch. Also die haben viele Steps, diese Reisterrassen. Und das ist natürlich sehr imposant und beeindruckend. Und wenn du dich dann noch auf so eine Bali-Schaukel mit deinem wehenden Kleid setzt, in der Höhe dieser Reisterrasse, ist das natürlich ein super Foto für dein Instagram.
Ja, und ich glaube, aber liebe Nina, die werden ja gar nicht mehr wirklich bewirtschaftet, habe ich gehört. Die sind nur noch rein zu Fotozwecken da.
Ja, das kann sein. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Die Balinesen sind sehr geschäftstüchtig und die wollen natürlich schon auch was vom Kuchen abhaben hier. Also wir können ja
was
nun nicht
alle... Was ich auch verstehen kann.
Ja, genau. Wir können ja nun nicht alle erwarten, hier auf die Insel zu strömen und hier alles auseinanderzunehmen und die Balinesen gucken nur nicken, lächeln dabei zu.
Nee, da habe ich auch großes Verständnis für, aber diese Reisterrassen, die gehen mir zu weit. Da muss ich eine Linie ziehen.
Ja, da kann ich tatsächlich eine Alternative, die ist auch bei mir im Guide drin, das sind auch super schöne Reisterrassen. Die sind zwar nicht so hoch wie die in Tegalalang, aber die sind nicht so touristisch und da kannst du richtig so durchlaufen. Da gibt es so gepflasterte Wege. Oh. Ab und zu machen wir da auch so einen Ausflug hier mit unseren Hunden, wenn es nicht so heiß ist, dass man da so ein bisschen so einen halben Tag Spaziergang macht, da gibt es auch so kleine Warungs, da kannst du dann was trinken und sowas. Die sind nicht so ganz touristisch. Warte mal, wie heißen die denn jetzt noch? Jati Luwi.
Ah ja, okay.
Jati Luwi. Das sind auch super schöne Reisfelder und nicht so überlaufen wie Ubud.
Okay.
Ja, nein, ansonsten würde ich einfach, das sind jetzt keine Touri-Fallen in dem Sinne, aber ich würde halt immer beim Rollerfahren einen Helm tragen. Zum einen natürlich absolut aus Sicherheitsgründen, weil hier auch so viele Leute einfach das erste Mal Roller fahren und es besser lassen sollten, weil sie es nicht können. Und auch viele Leute sich hier komplett selbst überschätzen, weil es gibt halt hier so nicht so Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder. Also ja, es ist so ein bisschen wilder wie Wilder Westen hier. Und ja, nicht jeder fährt besonders rücksichtsvoll. Also ich hatte auch letztes Jahr einen Unfall. Da ist eine besoffene Frau in mich reingefahren.
Oh Gott.
Ja, deswegen also immer Helm, egal wie kurz auch nur die Strecke ist, weil oft ist es nicht man selbst, sondern die anderen. Und in dem Zusammenhang wegen Touri-Fallen, es gibt so größere Kreuzungen, da sind dann auch so Polizeihäuser und sie ziehen sehr gerne Touristen auch ohne Helm raus, um abzukassieren.
Ah,
ist jetzt keine Touri-Falle in dem Sinne.
Naja,
aber,
schon. Ja, das ist eine Win-Win-Situation, in diesem Fall einen Helm zu tragen. Es ist sicherer und günstiger.
Genau, unbedingt. So eine, das wäre jetzt keine Touri-Falle, aber das habe ich eben ja schon gesagt, ein Fehler, den ich nicht machen würde, wenn ich hierher komme, ist auch nur eine Unterkunft zu buchen. Mhm. Also sieh zu, dass du mehrere Unterkünfte buchst, dass du vielleicht auch unterschiedliche Unterkünfte buchst, vielleicht mal eine private Villa mit Pool, dann vielleicht irgendwie mal noch ein Hotel oder irgendwie ein Guesthouse, wenn du lustig bist und weniger Budget hast oder halt auch irgendwie Leute kennenlernen willst. Ja, mach dir einfach die Vielfalt der Insel zunutze.
Wir hatten auch ganz unterschiedliche Unterkünfte und ich weiß noch, einige waren wirklich traumhaft. Die waren wie aus dem schönsten Bilderbuch, was man sich hätte vorstellen können. Und andere wiederum, die waren einfach nur traumhaft fotografiert. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man die Guten von den gut Fotografierten vorab schon unterscheiden kann? Wie man die Guten findet?
Also, meine drei essentiellen Tipps für keine Fails bei der Unterkunftsbuchung, ist vorab auf jeden Fall anschreiben, wie die Baustellensituation ist.
Ah.
Weil es wird so viel gebaut hier und innerhalb von einer Woche kann hier eine Baustelle angefangen werden, die dann vor zwei Wochen noch nicht da war. Deswegen würde ich, egal was ich buche, vorab dem Host schreiben oder dem Hotel oder wer auch immer das anbietet, wie die aktuelle Baustellensituation ist, ob Construction drumherum ist, wenn ja, wie viel, wie doll, wie laut, weil das natürlich auch zu einem, ich sag mal, eher ernüchternden Urlaub werden kann, wenn du jeden Morgen mit nicht dem Vogelzwitschern, sondern mit dem Vorschlaghammer aufwachst.
Super, ja.
Dann würde ich auf jeden Fall Bewertungen lesen und auch gucken, wie alt die sind. Also gerade durch Corona hat halt auch hier vieles nicht überlebt oder wurde vielleicht auch nicht irgendwie instand gesetzt und gepflegt. Deswegen würde ich immer, glaube ich, gucken, wann ist die letzte Bewertung gewesen und wie ist die auch geschrieben und wie ist sie ausgefallen. Und das Allerbeste, was man machen kann, um halt genau das, was du gerade beschrieben hast, zu vermeiden, Instagram versus Reality, wenn du jemanden vor Ort hast, den du hinschicken kannst, um sich das mal anzugucken, der halt dann sagt so, okay, so sieht das jetzt aktuell aus und die Bilder sind vielleicht 5 Jahre alt und in der Zwischenzeit hatten wir 5 Rainy Seasons und jetzt ist die Wand nicht mehr weiß, sondern schimmelig schwarz.
Meliert.
Genau, Limewash. Oder du fragst halt wirklich konkret nach aktuellen Videos einfach bei dem Vermieter an, um halt wirklich einen, ich sag mal, tagesaktuellen Zustand zu bekommen. Gerade wenn man jetzt auch nach der Rainy Season bucht, also jetzt so im April, Mai, jetzt haben die Häuser alle gelitten.
Am besten soll der dann noch irgendwie so eine aktuelle Zeitung oder so ins Bild halten, dass man sieht.
Ja, so irgendwie, so ganz Allmann, so könntest du bitte die Zeitung mit Datum daneben legen.
Ja, guter Tipp.
Nee, also das würde ich auf jeden Fall einfach anfragen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, wenn ich jetzt was für 30 Euro die Nacht buche, kann ich jetzt auch nicht irgendwie eine 5-Sterne super, keine Ahnung, Luxusunterkunft.
Verstehe ich.
Erwarten. Aber mittlerweile kann man hier auch schon richtig Geld lassen für Nächte. Und dann sollte auf jeden Fall auch irgendwie die Qualität stimmen. Und ansonsten würde ich vielleicht auch immer noch mal gucken, wie der Instagram-Handle ist, ob die einen Instagram-Auftritt haben, wie aktuell da auch die Postings sind oder ob da jetzt auch seit 5 Jahren nichts gepostet wurde. Dann kann man auch immer schon mal abschätzen, inwieweit da irgendwie auch so, ich sag mal, Pflege und Daily-Betrieb noch dahinter steht oder eben auch nicht.
Ja.
Und ansonsten kann man auch gerne unseren Guide kaufen. Da sind auf jeden Fall ganz viele schöne Unterkünfte da drin.
Das sowieso. Das als allerersten Tipp. Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Mir hilft persönlich finde ich auch Google Maps, das ist zwar nicht immer super aktuell, aber einige Fails kann man dann zumindest auch schon mal ausschließen. Ich meine, wenn du dann schon siehst, da ist ein Meter daneben schon direkt die nächste Villa zum Beispiel und man möchte das nicht, dann kann das auch helfen. Genau.
Ja, total. Das stimmt. Ja.
So, jetzt kommt der große Plot-Twist. Ihr werdet ja gar nicht auf Bali bleiben. Es geht ja weiter für euch. Kannst du uns da doch mal erzählen, wo es hingeht und warum es woanders hingeht?
Ja, wir werden Bali Mitte diesen Jahres nach wirklich dann ziemlich genau 2 Jahren als, ich sag mal, festen Wohnsitz verlassen und werden nach Mallorca ziehen.
Yay, cool.
Bali ist nicht nur einmal im Jahr.
Nein. Wie kommt's? Warum?
Ich weiß nicht, irgendwie fühlen wir das einfach gerade so. Und wir sind damals vor 2 Jahren hierher gezogen nach Bali mit keiner Timeline. Also wir waren so, wir machen das jetzt mal und wir lassen uns treiben und wir gucken, wie lange sich das richtig für uns anfühlt. Wir hatten ursprünglich ja eben, wie gesagt, diesen Plan, dieses Haus zu bauen. Und ich glaube, wenn wir das jetzt umgesetzt hätten, dann wären wir auch noch länger geblieben, weil dann wäre natürlich auch, ich sag mal, ein großer Invest hier auch auf die Insel von unserem Geld geflossen, was natürlich dann auch, ja, ich sag mal, abgewohnt werden sollte. Und dadurch, dass das irgendwie so unser Hauptprojekt war und nicht stattfindet jetzt so, haben wir uns dann so gefragt, okay, was ist unsere Aufgabe dann hier? Weil wir sind nach Bali gekommen, um unsere Batterien aufzuladen.
Ja.
Also wir haben jetzt auch dann wirklich fast 2 Jahre, kann man sagen, Leben gelebt.
Sind die denn wieder voll, die Batterien?
Ja, die sind, genau, das ist das Ding. Die sind jetzt nach 2 Jahren dann wirklich wieder voll und Bali hat wirklich einen super guten Job für uns geleistet und irgendwie sein Soll für uns komplett erfüllt. Und ja, wir waren so, okay, what's next irgendwie? Was wollen wir machen? Und wir haben dann relativ schnell für uns entschieden, dass wir kein Business auf Bali aufbauen möchten. Also wir möchten hier keine, ich sag mal, wirtschaftliche Existenz für uns irgendwie ins Leben rufen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann haben wir uns gefragt, was wir denn beruflich wieder machen wollen und was uns Spaß macht und wo wir uns sehen. Und dann stand relativ schnell klar, dass das, was wir machen möchten, am besten in Europa funktioniert. Einfach weil gewisse Strukturen, gewisse Gegebenheiten, gewisse Gesetze, gewisse Voraussetzungen einfach in Europa auch vieles einfacher machen als Ausländer, muss man ehrlicherweise auch sagen. Also Bali hat viele Freiheiten, aber du wirst auf Bali halt immer der Ausländer bleiben und du hast halt hier auch oft andere Regeln und Gesetze, die für dich gelten und die können sich auch über Nacht plötzlich ändern und dann stehst du da und hast plötzlich nichts mehr so ungefähr. Und das war keine Basis, auf der wir irgendwie unsere Existenz aufbauen wollen und deswegen ist es jetzt Europa. Und dem Inselleben treu bleiben wollen, mehr gutes Wetter als schlechtes Wetter im Jahr wollen.
Dann kann es nur eine geben.
Dann ist es Malle.
Yay.
Nee, ehrlicherweise, ich habe das immer nicht so verstanden, diesen Malle-Hype. Und wir waren auch erst einmal auf Mallorca. Und danach habe ich gesagt, ich würde niemals dahin ziehen.
Na super, das sind ja richtig super gute Voraussetzungen.
Super Voraussetzung. Nein, aber ich meine, man verändert sich, Lebenskonzepte verändern sich, Wünsche, Pläne verändern sich und der Mensch selber verändert sich auch einfach. Und jetzt, wir sind jetzt Mitte 30 und wir haben jetzt auch gesagt, so irgendwie scheint Mallorca vieles zu vereinen, was wir im Leben mögen und schätzen. Und ja, wir machen das jetzt einfach mal und wenn wir das dann irgendwann nicht mehr fühlen, dann ziehen wir wieder woanders.
Ja. Ja. Und habt ihr mal überlegt, das dieses Mal mit der Kamera begleiten zu lassen?
Das Ding ist, also Mallorca wäre ja, glaube ich, für Goodbye Deutschland irgendwie so das ist ein Heimspiel gefühlt. Also die machen ja gefühlt noch Mallorca-Geschichten.
Ja.
Und das finde ich halt genau das Unattraktive da dran, weil du bist halt so ein Malle-Auswanderer von 300 im Jahr irgendwie. Okay. Und ich denke mir so, wir wollen da jetzt auch kein Restaurant mit 2000 Euro Budget eröffnen. Also ich glaube, unsere Story wäre relativ langweilig auch. Da hätte Bali hier mit diesem ganzen Hausbau und der Landsuche hätte Bali irgendwie viel mehr inhaltlich Spaß gemacht, glaube ich, auch für den Sender. Deswegen glaube ich jetzt nicht,
das ist ein Argument, das verstehe ich.
Ja, ich glaube, das braucht dann auch keiner. Also.
Okay, und sag mal, darfst du verraten, was ihr auf Mallorca macht oder soll das erstmal noch geheim bleiben?
Na, ich erzähle es noch nicht. Okay. Also wir bleiben nach wie vor selbstständig. Also einmal selbstständig, immer selbstständig. Ich glaube, wenn du eine gewisse Zeit selbstständig warst, bist du auch irgendwie angestellt und unkompatibel irgendwann.
Okay.
Also zumindest ist bei uns der Fall. Nee, also ich spreche noch nicht drüber, weil es wird tatsächlich noch einige Monate dauern, bis das Business an den Start geht.
Okay.
Aber ich kann so viel sagen, dass die Leute, die mich kennen und die Leute, die mir folgen, für die wird das am Ende keine Überraschung sein.
Okay, okay. Ja, ich habe Ideen, sagen wir es mal so. Aber ich werde die auch nicht äußern. Ich werde dir einfach weiterhin treu folgen und dann werde ich
ja
sehen.
Ich frage dich dann später, ob du es richtig geraten hast, wenn wir dann live sind oder nicht.
Okay, gerne.
Ja, aber es dauert noch ein bisschen. Wir haben auch beide gesagt, also sowohl Patrick als auch ich, wir wollen das ganz low-key aufziehen. Also anders als beim Modelabel damals, wo man irgendwie die Sterne vom Himmel holen wollte und dachte irgendwie, man revolutioniert die Modewelt, haben wir jetzt gesagt, nee, also alles ganz entspannt. Wir wollen das auch nach wie vor weiter ganz alleine zu zweit machen, ohne Druck. Wir wollen den Spaß an der Sache nicht verlieren. Das ist halt auch irgendwie das Essentiellste, dass du einfach mit dem, was du tust, auch irgendwie happy bist. Und auch nur dann kannst du, glaube ich, einen guten Job machen. Und wir wollen einfach keinen unnötigen Druck uns selber machen oder auch von außen irgendwie aufsaugen, sondern einfach eine gute Zeit haben, ein bisschen Geld damit verdienen, dass das Leben irgendwie gelebt werden kann. Aber wir wollen jetzt nicht irgendwie das nächste super mega hyper Einhorn-Unternehmen werden oder sowas. Das können dann die anderen machen und wir machen das ganz entspannt.
Okay, Einhorn-Unternehmen, ein schönes Wort. Und schöne letzte Worte. Nina, vielen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich habe nochmal ganz neu auch Lust auf Bali bekommen. Also du hast uns so richtig reingezogen in das Feeling. Vielen, vielen Dank auch, dass du so offen warst, dass du so offen über eure Geschichte erzählt hast. Ich glaube, das macht vielen Menschen Mut, die sich vielleicht auch gerade in einer Situation befinden, wo man nicht mehr so richtig weiß, wo vorne und hinten ist. Also einfach danke.
Ja, ich kann nur sagen, das Leben ist da, um gelebt zu werden. Und ich glaube, man bereut immer am Ende eher die Dinge, die man nicht gemacht hat, als die man gemacht hat. Und ich kann nur jedem sagen, you only live once.
Ja.
Mach das, worauf du Bock hast, und man kann immer wieder zurückgehen, und nur weil man vielleicht irgendwie mal auswandert oder woanders hinzieht, verliert man im Idealfall seinen Pass nicht und kann nie wieder zurück dahin, wo man vorher war. Ja. Und von daher einfach mal machen und eine geile Zeit haben.
Schön, richtig schön. Danke.
Danke dir für die Einladung und ja, ich hoffe, unser nächster Kontakt dauert jetzt nicht wieder 8 oder 10 Jahre.
Das hoffe ich auch.
Bis Sommer sind wir noch hier auf Bali, also falls du noch kurz einen spontanen Abstecher machen willst.
Okay, gut zu wissen. Ich melde mich auf jeden Fall.
Ja, mach das. Wir sind da.
So, ihr Lieben, bevor jetzt hier auch unsere Wege auseinandergehen, noch der Hinweis, dass ihr Nina auf jeden Fall auch mal auf Instagram besuchen solltet. Unter Nina Schwichtenberg findet ihr sie da, denn da bekommt ihr ganz viele tolle Bali-Fotos, Videos, und das macht das, was wir jetzt gerade gehört haben, einfach nochmal so viel lebendiger, so viel visueller. Also, das auf jeden Fall machen, und wenn ihr dann noch 10 Sekunden extra Zeit habt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir noch eine Bewertung da lassen könntet. Einfach auf der Plattform, auf der ihr jetzt gerade hört, Sterne, Daumen, Kommentare. Ich freue mich über alles riesig. Und sowieso muss ich eigentlich hier nochmal ein richtig großes Danke loswerden, denn mein Podcast hat in den letzten Monaten echt nochmal einen ganz tollen Schub bekommen. Und das, ja, liegt an euch, weil ihr zuhört. Und das bedeutet mir so viel. Also wirklich danke für eure Treue, für eure Zeit und auch für die, die ganz frisch dabei sind. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, und jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Das habe ich eben nämlich nicht mehr geschafft. Macht's euch schön und bis nächste Woche.